Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Dani Vorler auf DRS 1, das ist der Treffpunkt. Meine heutigen Gäste wollen hoch raus. Sie sind ehrgeizig und werden an die Grenzen von allen körperlichen und psychischen Kräften kommen. Ihr Ziel, der Peak Lenin in Kirgisistan. Ein Berg 7123 Meter über Meer. Eine Höhe, wo man von einer Todeszone redet. Dort wollen Forscher herausfinden, warum Bergsteiger höhenkrank werden. 30 Testpersonen aus der ganzen Schweiz werden hart auf die Probe gestellt. Was man mit ihnen genau machen will und was man sich von dieser Forschungsexpedition erhofft, das erfahren wir im heutigen Treffpunkt. Das ist der Treffpunkt hier auf DRS 1. Sicher seid ihr auch schon mal auf einem ganz hohen Berg oben gewesen. Zum Beispiel auf dem Jungfrau Joch oben. Wer sich so hoch oben bewegt, bekommt ja schnell mal einmal so ein bisschen die Höhe zu spüren über den Schnauf und der Puls wird schneller und schon die kleinste Anstrengung fährt viel stärker ein. Wenn Bergsteiger in die Höhe steigen, also ich meine den 5, 6, 7000 Meter über Meer, dann gibt das dann irgendwann Veränderungen im Stoffwechsel vom menschlichen Körper. Die Folge sind sogenannte Höhekrankheiten. Der Rätsel rund um die Höhekrankheiten will diesen Sommer ein Forschungsteam auf die Spur gehen. Rund 30 Testpersonen sollen bei einer Tour auf über 7000 Meter über dem Meer genauestens untersucht werden. Geleitet wird die Expedition von meinem ersten Gast hier im Studio, selber ein äußerst erfahrener Höhenbergsteiger, der schon verschiedene Forschungsexpeditionen geleitet hat. Er ist Chirurg am Kantonsspital Liest und arbeitet unter anderem auch als Notarzt bei der Rettungsflugwacht. Herzlich willkommen und guten Morgen, Urs Hefti.
Guten Morgen.
Also der Mensch hat in der Höhe Mühe. Offenbar ist man hier ja gar nicht geschaffen für die Höhe. Das ist also eine ungesunde Sache. Wieso macht man denn das überhaupt?
Also es ist nicht primär eine ungesunde Sache. Es braucht einfach ein bisschen Zeit. Der Körper kann sich eigentlich sehr gut an die Höhe anpassen in der ersten Phase. Aber es braucht, wie gesagt, ein bisschen Zeit. Es ist nicht grundsätzlich also ungesund.
Mir dünkt es aber auch, dass das auch ein bisschen ein Trend geworden ist. Es hat immer mehr Leute, die so Höhenbergsteiger werden. Es gibt Trips auf Kilimanjaro, bei jedem Reisekatalog wird das angeboten. Warum ist das Höhenbergsteigen so populär?
Ja, das ist noch schwierig zu sagen. Ich denke in erster Linie, weil es sehr faszinierend ist. Die meisten Höhenberge sind in faszinierenden Ländern. Und man kann dort anreisen. Es ist sicher einfacher geworden in letzter Zeit, dass man mobiler geworden. Die Leute wollen ein bisschen mehr Sexappeal auch beim Reisen haben. Darum gehen sie wahrscheinlich an so Orte. Die Länder, wo man durchreist, sind spannend. Und natürlich die Höhe ist eine wahnsinnige Herausforderung für einen selber, für den Körper. Und es ist vielleicht noch etwas vom Letzten, wo man nicht sagen kann, ob man es wirklich schafft. Also man ist wirklich, muss selber laufen. Man muss selber wählen. Und wenn man nicht will, dann hilft einem eigentlich niemand so richtig, um darauf hoch. Und ich glaube, das sind gewisse reizvolle Aspekte vom Höhenbergsteigen.
Aber Urs Hefti, müssen wir schon recht geben, das wird auch häufig unterschätzt. Oder gerade von Neueinsteigern, die denken, ja komm, wir gehen mal auf Kilimanjaro, ist noch toll.
Ich denke, der Kilimanjaro ist ein gutes Beispiel. Das ist halt effektiv heute so in den Katalog drin. Man geht nach Afrika, das ist sowieso exotisch und dann geht man halt noch schnell auf den Berg hoch. Das wird sicher größtenteils ein bisschen unterschätzt. Es sind auch immer mehr Leute an den Bergen, die nicht Bergsteiger sind, jetzt im eigentlichen Sinn, sondern die halt einfach jetzt, das gehört schon fast ein bisschen dazu, dass man auch noch auf so einem Berg war.
Das aber ist der hat es so. Jetzt gerade erwähnt, dass er noch schnell. Und gerade mit dem schnell sein ist es besonders gefährlich, weil auf Geschwindigkeit kommt es ja drauf an, oder?
Das ist effektiv so. Das macht dann schlussendlich auch einen guten Reiseveranstalter aus, über das er so ein bisschen langsam oder eben schnell macht. Die meisten Leute, die das buchen und nicht auf das vorbereitet sind, kommen da nicht durch. Das ist vielleicht schlussendlich auch ein bisschen Geschäftsidee. Man bringt einen Haufen Leute am Berg und die meisten kann man am nächsten Tag wieder abholen, weil sie krank sind. Das ist natürlich auch nicht ganz so seriös. Aber wenn man sich Zeit nimmt, genug Zeit nimmt und das gemütlich macht, dann hat man eigentlich gute Chancen, um auf so einen höheren Berg auch hochzukommen.
Die sind unter anderem als Arzt spezialisiert auf Höhenmedizin. Mit was setzt sich Höhenmedizin auseinander?
Das setzt sich primär mal eigentlich mit Informieren auseinander, dass man eben, früher hat man gar nicht gewusst, vor 30, 40 Jahren war das kein Thema gewesen, dass man höher krank wäre. Man hat gesagt, ja, man hat zu wenig getrunken, darum habe ich Kopfweh, man hat zu viel Sonne gehabt. Und eigentlich erst seit etwa 10, 15 Jahren wissen die Leute, dass es halt noch etwas anderes ist, das einem höher krank macht, nämlich eben die Höhe. Man hat das einfach nicht so wollen wahrhaben. Und in erster Linie ist eigentlich Höhenmedizin momentan etwas, dass man die Leute informiert über die Krankheit, die es gibt und natürlich nachher auch Hilfe leistet über mögliche Therapien, die man machen kann. Aber ich denke, es sind sehr viele Leute krank geworden in den letzten Jahren, die nicht wussten, was sie haben. Und da ist, glaube ich, der erste wichtige Ansatz von uns, dass man informiert.
Die Forschungsexpedition, die ihr jetzt hier leitet in Kirgisistan, die hat ja die Absicht, eben genau die Höhenkrankheiten weiter zu erforschen. Was genau wollt ihr erforschen?
Also ist so, man weiss jetzt mittlerweile, dass es verschiedene Höhenkrankheiten gibt, aber ehrlicherweise weiss man auch nicht so ganz genau, was eigentlich wirklich die Ursache ist. Also die erste Ursache ist sicher, dass es weniger Sauerstoff gibt dort in den höheren Bergen oben und das ist der Grund. Aber was ganz genau auf der zellulären Ebene ganz genau abläuft, das weiss man eigentlich noch nicht. Man ist am Anfang von so mechanistischen Überlegungen gegangen mit Druck und höherem Druck im Blutkreislauf. Das stimmt sicher teilweise, aber was nachher ganz genau passiert, weiss man auch nicht so. Und wir möchten jetzt eigentlich mal ein bisschen von dem mechanistischen Denkbild wegkommen und eher auf zellulärer Ebene, also vom Stoffwechsel quasi, probieren herauszufinden, was dort wirklich ganz genau abgeht.
Und was erhofft ihr euch von dieser Expedition?
Na gut, es ist ja so, man kann natürlich nicht dort hingehen, 3 Wochen forschen, zurück und sagen, wir haben es, oder? Sonst wären wir extrem viel schlauer als alle anderen, was es da noch gibt, die Forschung machen. Aber wir möchten gewisse Grundlagen schaffen, dass wir allenfalls weiter forschen können, wenn wir etwas Neues herausfinden sollten. Die Expedition, die wir jetzt machen, basiert ja auf der letzten Expedition im 2005, wo wir in Westchina, Mutsdagata waren. Dort haben wir gewisse Erkenntnisse gehabt, die wir jetzt auf dieser Expedition auch nochmal möchten nachkontrollieren.
Jetzt kann man sich natürlich fragen, wieso geht ihr da weit weg, oder? Also, warum sagt ihr jetzt, ja, wir gehen auf den Pic Lenin, 7123 Meter über dem Meer? Warum gerade dort und wo liegt das überhaupt?
Also so, wir könnten auch auf den Uetliberg gehen, zu Zürich, und dann dort runterschauen, wird einfach nichts passieren. Darum müssen wir auf den Berg gehen, wo etwas passiert. Wir könnten auch auf den 8000er gehen. Der 8000er ist aber schon ein bisschen zu hoch. Das ist logistisch wahnsinnig schwierig, wahnsinnig kompliziert und wird auch schon relativ gefährlich. Auf dem 5000er könnte man auch gehen, sieht man aber auch nicht so viel. Darum haben wir etwas so ein bisschen zwischendrin gewählt. Auf dem tiefen 7000er, wie wir dem sagen.
Gibt es nur den?
Es gibt natürlich nicht nur den, es gibt ganzen Haufen, aber es ist sicher jetzt ein Gebiet, das wir persönlich noch nicht selber kennen. Wir müssen auch wieder mal hier neue Orte haben, etwas Neues gesehen. Es ist ein sicherer Berg. Es ist ein Berg, den man relativ kurze Zeit machen kann. Also ich kann in 3 Wochen gehen. Man braucht nicht 5-6 Wochen wie andere hohe Berge. Und es ist eine faszinierende Gegend, die noch nicht so bekannt ist.
Zu dieser Gegend, wo ist die genau?
Das ist in Kirgisisch, Zentralasien. Das ist eines von den vielen Stans, die es gibt. Kirgistan, Tadschikistan. Man hat ja viele damals nur so eine schlechte Nachricht aus diesen Gegenden. Aber vom Bergsteigerischen her sind das faszinierende Gegenden. Viele Berge, die noch nicht so bestiegen sind. Und darum haben wir gedacht, wir gehen mal eher in diese Gegend.
Der hat jetzt von einer Expedition von 3 Wochen geredet. Wie kann man das überhaupt planen, dass das jetzt so und so viel, ich glaube 23 Tage geht es, oder? Hat er geplant? Ja. Wie realistisch ist das? Vielleicht wird es ein bisschen länger, wird es ein bisschen kürzer?
Nein, das wird sehr realistisch, weil alle Leute, die mitkommen, die sind ja irgendwo in einem Arbeitsalltag drin. Die wollen oder müssen am Montag dann drauf wieder arbeiten. Also wir haben das ganz genau geplant. Wir haben auch alle Flüge natürlich gebucht. Das sind dann die einfachen logistischen Probleme, aber das wird ganz genau so gehen. Am Berg selber sind wir noch nicht so sicher, wie es abläuft, aber das wäre der Plan.
Eine spannende Forschungsexpedition, 7500 Kilometer weit weg von der Schweiz, eben in Zentralasien, wie wir gehört haben. Meine Damen und Herren, wenn ihr zu dieser Forschungsexpedition Fragen habt, im Verlauf unserer Sendung, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden, wie immer über Mail, drs1.ch, Mail ins Studio. Gerne wir probieren, eure Fragen im Verlauf von der Sendung zu beantworten. Wir haben jetzt immer von Höhebergsteigen geredet. Was ist das eigentlich genau für eine Disziplin? Mehr dazu gerade nachher.
You could read my mind, love. What a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong with chains upon my feet. That ghost is me, and I will never be set free. As long as I'm a ghost, you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, kind the drugstore sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. The heroes often fail, and you won't read that book again, because the ending's just too hard to take. Movie star who gets burned in a 3-way script. Enter number 2. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it. back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, the story's always in. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back.
Der sei es Treffpunkt über eine Forschungsexpedition auf über 7000 Meter über Meer. Ich bin im Gespräch mit Expeditionsleiter zum Pik Lenin in Kirgisistan. Der Urs Hefti haben wir schon lernen können, auch in der Expeditionsleitung mit dabei ist der Matthias Gutmann. Wir haben jetzt die ganze Zeit von Höhebergsteigen geredet. Matthias Gutmann, was versteht man eigentlich genau unter dieser Disziplin?
Das ist eigentlich eine gute Frage. Höhenbergsteigen ist eigentlich einfach das, was wir hier in der Schweiz in dem Sinn nicht haben. Wir gehen weiter rauf. Die Schweiz natürlich hat 4000er. Das ist bereits auch ein Stück in die Höhenbergsteigerei, aber natürlich weiter oben raus, 5, 6, 7000. Das ist eigentlich dann wirklich der Challenge.
Aber da ist schon Klettern inklusiv.
Das kommt ganz drauf auf den Berg. Es gibt Berge, die auch relativ einfache Skiberge sind. Höhenbergsteigermässig, nicht so anspruchsvoll, aber dann gibt es selbstverständlich auch Passagen, wo das Klettern natürlich zum Zug kommt.
Was für eine Faszination hat das für euch, Matthias Gutmann?
Für mich ist es immer das, dass der Körper an seine Grenzen kommt und mit dem Einklang von der Natur irgendwo da so eine Balance zu finden, um den Level immer ein bisschen im grünen Bereich zu behalten.
Grenzerfahrungen oder auch ein bisschen drüben manchmal.
Selbstverständlich geht das etwa mal ein bisschen drüber. Man überspringt die Grenzen und kommt dann vielleicht wie auch in einen Rausch rein, will noch mehr, will noch ein bisschen weiter rauf.
Und das klingt gefährlich.
Das ist es bis zu einem bestimmten Punkt auch, wenn man aber mit dem Team zusammen auch irgendwo wieder auf den Boden zurückkommt, dann denke ich, ist die Gefahr irgendwo kalkulierbar.
Also das macht man ja nicht allein. So ein Vorhaben machen wir in einer Gruppe und da ist die Dynamik in einer Gruppe und die Auseinandersetzung mit dieser Thematik in der Gruppe sicher von grosser Wichtigkeit. Aber wenn wir uns jetzt mal einmal auf die Organisation von einem so einem riesen Projekt wie der Pik Lenin in Kirgisistan konzentrieren, wie ist man da als Gruppe organisiert? Urs Hefti.
Ja, von meinem Gesichtspunkt her am liebsten straff. Das heisst, man hat halt effektiv mit seiner Gruppe und da sagt einer, was durchgeht.
Das seid ihr?
Ja, unter anderem, wir sind ja eben eine Expeditionsleitung, ein Team, also wir sind eigentlich Baro-Seite. Einer muss sicher an den Führerstand das halt auch kommunizieren. Das bin dann manchmal ich, ja. Aber ich habe natürlich auch einen Haufen gute Leute und zum Beispiel am Berg selber haben wir es eigentlich so aufgeteilt, dass wir die technische Leitung in dem Sinn delegieren. Der Profi ist nämlich der Bergführer, den wir dabei haben. Also dort tun wir sicher auch miteinander reden, was wir gerne hätten. Dass wir hätten zum Beispiel gerne, dass die Leute nicht zu schnell hochgehen, auch wenn sie vielleicht schneller könnten, damit sie eben nicht höherkrank werden. Aber am Berg selber dann noch was ganz genau gemacht, technisch, das machen natürlich Bergführer, das sind Profis und ich bin eigentlich der Meinung, dass immer die Profis sollen entscheiden.
Und was für Infrastruktur nehmt ihr da von daheim mit?
Ja, eigentlich nicht so verrückt viel. Wir haben viel Zeug natürlich vor Ort, beziehungsweise innerhalb von den Ländern verschoben. Es sind vor allem Zelte, die natürlich für uns entscheidend sind, Kocher. Dann haben wir Stromgeneratoren, die wir mitnehmen. Wir haben Strom erzeugt, wir haben einen Haufen Laptops dabei.
Stromgeneratoren nehmt ihr mit?
Jawohl, es ist heute so, dass man eigentlich nicht mehr Forschung machen kann, nur mit einem Bleistift und einem Papier, sondern wir haben natürlich einen Haufen Computer dabei. Wir haben Zentrifugen dabei, wo dann das Blut muss bearbeitet werden und das muss mit Strom versorgt werden. Da haben wir aber gute Erfahrungen gemacht und haben Stromerzeuger, Stromgeneratoren dabei, die den Strom bis hoch produzieren können.
gesagt, ihr geht auf gut 7000 Meter über dem Meer. Ab wann wird es eigentlich heikel für einen Menschen? Ab wann kommen da die höheren Krankheiten?
Ich denke, das kommt auf den Menschen davon. Wenn er nicht lust und schnell geht, dann wird es ab 2.500-3.000 Meter kann das schon gefährlich werden. Wir kennen die ersten Höhenkrankheitsstufen so auf 3.500-4.000 Meter in diesen Ländern, wo zum Beispiel in Nepal die Leute schnell in bestimmtes Gebiet gehen. Aber ich denke, so richtig gefährlich wird es ab 5.500-6.000 Meter. Dort kann der Körper sich immer weniger anpassen. Und jetzt für mich persönlich ist es so über 7.500-7.800. Dort wird es dann wirklich gefährlich. Dort kann man es auch nicht mehr so verrückt gut kontrollieren. Und ich denke, dort, wenn man dort kleine Fehler macht oder körperlich am Anschlag ist, dann braucht es nicht mehr viel.
Aber was heisst denn das? Was zeigen sich die Krankheiten? Was für Symptome habt ihr da schon gehabt?
Also sicher, was alle fast schon kennen, der höchste Kopfweh. Mhm. Das ist etwas, was man aber eigentlich kennt. Das kann man relativ einfach bekämpfen. Aber was sicher gefährlich wird, ist, wenn man so Gangunsicherheiten hat, wenn man unmotiviert ist, dann bleiben die Leute lieber im Zelt liegen und dann nicht mehr raus. Aber Gangunsicherheit in schwierigem Gelände ist natürlich nicht so gut. Dann kann man auch mal runterpurzeln.
Da muss man fest zueinander schauen, wie ist es mit dem Essen?
Beim Essen ist es so, dass die Lust natürlich je höher rauf, dass man kommt, immer weniger wird. Man hat keine Lust mehr zum Essen, man hat so das Hungergefühl nicht mehr. Und man ist natürlich auch sehr erschöpft und jegliche Anstrengung, um zusätzlich dann noch etwas kochen, die scheucht man eigentlich.
Aber das ist ja gerade gefährlich, weil die brauchen ja ganz viel Energie. Ja?
Das ist richtig. Dazu muss man sich dann natürlich auch zwingen. Und dann gibt es die ganz einfachen Sachen, dass man nur ein Wasser warm macht und ein Fertigbeutel Essen in den Kocher rein tut, um irgendwo zu Kräften wiederzukommen.
Aber die tut jetzt nicht medizinisch da Sachen mitnehmen, wo man einfach nachher so weg künstlich ernährt wird.
Ah, so weit gehen wir nicht, aber wir haben natürlich zum Teil Sponsor, die uns Material zur Verfügung geben. Man muss bei den Eiweißen ein bisschen aufpassen. Wir können nicht gerade die grossen Gottlieb mitnehmen und dann dort oben machen. Dort müssen wir ein bisschen schauen. Dort immer probieren. Aber schlussendlich muss man den Leuten etwas geben, was sie gerne haben. Der Geschmack verändert sich ein bisschen, wie es der Matthias schon gesagt hat. Zum Beispiel, man hat mehr Geschmack. Zum Beispiel, Curry hat man sehr gerne auf dieser Höhe. Das ist einfach ein guter Geschmack. Auch die Vorschläge von den Ernährungsberatern, zum Beispiel sehr viel Kohlenhydrate, wie man sonst im Sport kennt, das stimmt eigentlich in der Höhe nicht. Man hat eigentlich lieber ein bisschen fettiges Zeugs gerne. Also so eine Rösti mit Spiegelei ist zum Beispiel perfekt. Aber das ist eigentlich, wir können natürlich nicht alles mitnehmen, aber dort schauen wir sicher ein bisschen, dass die Leute gut ernährt sind. Was unser Auftrag natürlich ist, ist, dass wir schauen, dass die Leute auch noch essen, oder? Und muss natürlich sagen, die meisten haben noch so ein Kilo, zwei Reserve. Also in drei Wochen ist das nicht ein Problem.
Rösti mit Spiegelei, also das tut ihr aus der Dube auftransportieren. Wie geht das? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also die Rösti natürlich, die haben wir nicht mehr in dem Hochlager, aber auf die freut man sich dann auch, wenn man wieder ins Basecamp runterkommt, weil dort hat man die bessere Infrastruktur und kann sich dann wirklich auf die Rösti stürzen und die dann auch geniessen, hat dann natürlich auch das Heimatgefühl wieder. Und rauf trägt man das Material zum Teil selber, also die kleinen Nahrungspäckchen, aber selbstverständlich haben wir auch Träger, Sherpas, die uns das Material spedieren.
Ich habe jetzt gerade noch eine Frage in diesem Zusammenhang aus der Hörerschaft per Mail reingekommen. Da fragt jemand, warum man sich eigentlich nicht sollte bücken auf dieser Höhe. Da kann vielleicht am besten der Urs Hefti in Stellung nehmen. Ich weiss nicht, ob das also so eine Regel ist oder ob das...
Also man sollte nicht zu viel arbeiten. Ab so 5000 Meter sollte man nicht zu fest krampfen und da gehört vielleicht das Bücken auch dazu. Aber das ist nicht ganz zu vermeiden. Und das Problem ist meistens, halt, wenn man schon Kopfweh hat und sich dann noch fest bückt, dann wird das Kopfweh eher mehr. Also man kommt mehr Kopfweh über. Aber grundsätzlich nicht bücken, das ist eigentlich nicht richtig. Man darf sich bücken. Es kann einfach sein, dass sich gewisse Symptome noch verstärken.
Noch eine Frage zu der Ausrüstung an dieser Stelle. Wie schützt man sich da? Was für eine Ausrüstung muss man da mit dabei haben für eine solche Expedition?
Da hat man einfach grundsätzlich die Bergausrüstung, die wir in unserem Gebiet haben, gute Gore-Tex-Materialien und allenfalls dann zoberst, wenn es dann wirklich bicklich alt wird, gutes Daunenmaterial. Es ist ganz wichtig, dass man immer die Wärme abhalten kann und nicht auskühlt.
Ihr könnt eure Fragen zu dieser Forschungsexpedition auf Picklenin und zum Thema Höhebergsteigen ganz generell weiter an uns mailen, drs1.ch, Mail ins Studio. Wir probieren im Verlauf vom heutigen Treffpunkt möglichst viele von euren Fragen zu beantworten. Naja, vielleicht geht es euch gleich wie mir und ihr fragt euch, warum tut sich jemand das freiwillig? Ah, diese Frage stelle ich auch meinem nächsten Gast. Er ist einer von den rund 30 Freiwilligen, die für die Höhenforschung die ganzen Strapazen auf sich nimmt. Mehr zu seinen Beweggründen gerade in wenigen Augenblicken.
Pagaie, pagaie sur cette vieille loi. Pagaie, pagaie, t'arriveras nulle part. Irons, irons là-haut guetteur. Vois-tu, vois-tu ailleurs. Bout de bois, beau caoutchouc. Flotte-moi, flotte-moi plus loin que chez nous. Baigne-moi, baigne-moi, tu m'as menti. Ailleurs, ailleurs, c'est comme ici. Rame, rame, rameur, ramé. On n'avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on te mène en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller. Tais-toi et rame. Je m'en vais, mais l'eau est lasse. Chaumont, Langeais à peine Amboise. Amour, cordon, ficelle serrée. Lâchez, lâchez, je veux m'en aller. Rame, rame, rameur, ramé. On n'avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on te mène en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller. Tais-toi et rame, rame, rameur, ramé. On n'avance à rien dans ce canoë. On n'avance à rien.
DRS1, Treffpunkt über eine Forschungsexpedition auf über 7000 Meter über Meer. Der Mann vis-à-vis von mir ist einer von den rund 30 freiwilligen Höhenbergsteiger. Von Beruf ist er Jurist, der Sommer der Versuchskaninchen. Was für ihn die Motivation ist, für die Forschung die ganz grossen Strapazen auf sich zu nehmen, das kann er uns jetzt gerade selber erzählen. Herzlich willkommen. Andreas Rüger, guten Tag.
Guten Morgen.
Warum habt ihr euch entschlossen, hier mitzugehen, als Versuchskaninchen mitzugehen auf 7000 Meter und noch ein bisschen mehr?
Ja, neben dem, dass man Versuchskaninchen ist und etwas Gutes kann tun, eben in einer Forschung mithelfen, die sicher einen guten Effekt wird haben, ist sicher auch die persönliche Motivation, mal auf einen Berg gut zu gehen. Ich bin jetzt noch nie auf 7000 Meter oben gewesen und wollte mal schauen, ob ich das schaffe.
Aber ihr habt schon grundsätzlich Erfahrung als Höhenbergsteiger?
Als Höhenbergsteiger in dem Sinn nicht. Also ich habe ein paar 4000er schon bestiegen in der Schweiz. Ich habe ein bisschen alpinistische Erfahrung und bin vor Jahren noch mal im Everest Base Camp auf der tibetischen Seite. Und da stehe ich immerhin auch 5200 Meter. Und
da sind wir beruhigt, dass ihr immerhin schon die Erfahrung habt. Aber wie seid ihr überhaupt drauf gekommen? Wie habt ihr von diesem Projekt gehört?
Es ist im letzten November Bericht in der Zeitung gewesen, und da habe ich mich ganz kurzfristig eigentlich da mal ein bisschen informiert und daheim das mal zur Sprache gebracht, was sie meinen.
Also daheim in der Familie, oder wie?
In der Familie, ja, Familie? Ich habe das mit meiner Partnerin zusammen einmal angeschaut und sie hat mich eigentlich dort motiviert, gesagt, du, das wäre doch etwas, wenn du wirklich willst gehen, dann gang, gern.
Aber wenn ihr jetzt sagt, ihr habt es mit der Familie ein bisschen angeschaut, dann sind jetzt schon gewisse Fragen aufgekommen, sind schon gewisse Sachen eben auch diskutiert worden, was genau?
Es ist natürlich ein Risiko, wir haben vorhin die gesundheitlichen Risiken gehört. Das lässt sich sicher nicht ganz ausschliessen, aber für mich war das noch wichtig. Es hat viele Ärzte in der Expedition dabei, es ist eine professionelle Organisation rundherum. Und ich denke, wenn man schon so etwas macht, ist für mich jetzt wichtig, dass die Rahmenbedingungen stimmen und dass wirklich auch eine gewisse Sicherheit da ist.
Für euch auch ein Abenteuer, das Ganze?
Natürlich, das auch. Mhm. Also, wir haben es vorhin gehört, ein fernes Land. Ein Land, das man sonst nicht so kennt. Wie kommt man sonst dort hin?
Sonst kommt man nicht so dort in die Ferien. Ja. Aber jetzt haben wir auch vorher gehört, vom Rausch haben wir noch gehört. Oder? Von dem ist geredet worden, dass es so ein bisschen Rausch gibt. Denkt ihr, gibt es auch eine Art Sucht, wenn man solche Sachen macht? Ihr habt ja jetzt gewisse Erfahrungen schon hinter euch.
Ja, vielleicht schon. Ich muss mal schauen. Also ich habe zwar jetzt mal gesagt, ich gehe jetzt mal dort, eine steht hin und dann habe ich es dann wahrscheinlich gesehen. Aber wer weiß, es lässt sich nicht ausschliessen.
Was ist denn jetzt euch ein ganz persönliches Ziel für die Expedition?
Ja, sicher auf den Berg gut zu kommen, gesund.
Also auf den Gipfel, 7100 und wie viel haben wir? Ein paar zerquetschte
123 oder 124
oder so. Ja gut, da wollen wir dann nicht mehr kleinlich tun. Gell?
Und sicher einfach gesund oben runterkommen. Also.
Und wie wichtig ist das Erreichen vom Gipfel? Das schaffen ja aber nicht alle.
Ja, ich denke, die Enttäuschung ist sicher da, wenn man nicht hochkommt. Mhm. Aber wenn man dann nicht hochkommt, ist, denke ich, im Nachhinein, wenn man dann gesund zurückgekommen ist, man hat gleich ein Erlebnis gehabt, man hat es probiert und kann sich sagen, ja, ich habe alles gegeben. Das ist das Wichtigste.
Angstgefühl? Oder vor was habt ihr am meisten Respekt?
Ja, Respekt sicher, krank zu werden am Berg oben. Also, schon eine kleine Erkrankung, sei es ein bisschen Halsweh oder ein bisschen Fieber am Berg oben, kann natürlich das schon verhindern, dass man erfolgreich auf den Gipfel kommt.
Das Forschungsprojekt am Pic Lenin ist eine Fortsetzung von einer Expedition, die vor 4 Jahren in Westchina durchgeführt worden ist. Was für Erkenntnisse hat man bis jetzt in der Höhenmedizin können daraus gewinnen und wie wird die Expedition auf den Pic Lenin aus medizinischer Forschungssicht ablaufen? Darüber erfahren wir mehr, gerade anschliessend hier im Treffpunkt auf der RS1.
Do is ask me too if this was a quiz on a always was a guy who would love me so. Whatever they ask, the answer I know.
Forschung an die Grenzen von allen Menschen möglichen Kräften. Das ist die Expedition am Pik Lenin, wo rund 30 Freiwillige auf die Probe gestellt werden. Während ihrem Aufstieg auf 7123 Meter über Meer werden sie genauestens untersucht. Die Forscher wollen herausfinden, warum Bergsteiger höhenkrank werden. Leiten tut das Forschungsprojekt am Berg meine nächste Gesprächspartnerin. Sie ist Ärztin im Spital Langenthal mit Spezialgebiet Höhenmedizin natürlich jetzt unterwegs. Guten Morgen, Jacqueline Pichler.
Guten Morgen.
Frau Pichler, wenn so Probanden gesucht werden, wie geht man da vor? Wie finden das so Leute, die da freiwillig so etwas eingehen wollen?
Wir haben vor allem einen Aufruf in den Zeitungen gemacht und das hat immer eigentlich recht grossen Anklang gefunden. Es ist ihnen fast das Problem, dass wir zu viele Leute haben. Wir haben dann auch relativ bald einmal einen Anmeldungsstopp erhoben, damit wir gar nicht zu viele Leute selektionieren müssen.
Aber die Leute müssen ja schon eine gewisse Bedingung, ein Anforderungsprofil müssen sie haben, das euch entspricht, oder?
Das ist ja so. Sie müssen natürlich gesund sein. Wir können nur gesunde Leute mitnehmen auf so eine Expedition. Dann müssen sie zwischen 18 bis 65 Jahre alt sein. Also wir können einfach aus Risikogründen auch alte Personen nicht mitnehmen, obwohl das häufig gute Bergsteiger sind und kein Problem haben in der Höhe. Und dann müssen sie natürlich auch bereit sein, all die Tests mitmachen.
Was müssen sie denn genau machen? Was für Tests sind das?
Also ich denke, das Hauptsächliche ist die Blutentnahme, die sie machen müssen, natürlich bis auf 6200 Meter rauf. Das finden nicht alle Leute lässig. Die Bereitschaft muss da sein.
Also wie regelmässig denn?
Das sind insgesamt 7 Blutentnahmen, die sie haben.
Mhm. Andreas Rüger, die sind einer von diesen Probanden und die wissen doch Bescheid, dass ihr ständig Blut geben müsst. Das macht euch nichts?
Nein, das macht mir gar nichts. Nein, also, denke, da habe ich gerne.
Ja, gut, also das ist auch eines von den Anforderungsprofilen, denke ich. Oder? Es mögen das ja nicht alle Leute so gleich gerne machen und auch nicht verleiden. Oder?
Ja, das ist ja so.
Was darf man überhaupt denn mit diesen Probanden machen? Also wenn ich sie jetzt als Versuchskaninchen deklariert habe, wo sind dort die Grenzen, die ihr auch habt? Also aus ethischen Gründen, aus Wissenschaft. Ihr habt ja auch eine Verantwortung.
Also die Grenzen sind sehr eng gesteckt. Es ist so, dass man heute eigentlich kaum mehr Forschung an gesunden Leuten machen darf. Also da darf im Prinzip kein Risiko dahinter sein, weil man darf eigentlich niemandem schaden mit so einer Forschung und darum ist das recht beschränkt, dass man nur wenig Blut abnehmen darf, damit man den Leuten in der Höhe nicht noch schadet. Also das ist gut durchdacht und sehr beschränkt.
Aber jetzt seid ihr ja dort oben in eurer ganz eigenen Welt, das kann eigentlich gar niemand kontrollieren. Oder wie wird das kontrolliert?
Also man muss da der Ethikkommission unsere Vorgaben, die haben wir ihnen gestellt, das ist durchgeschaut worden und für gut befunden worden. Und auch als Mediziner hat man kein Interesse, die Leute dort zu schaden und wir halten das sowieso ein.
Also die können aufschnaufen als Proband, Andreas Rüger, die meinen das also gut. Aufgrund von 2 anderen Expeditionen, die schon gemacht worden sind, Jacqueline Pichler, was weiss man denn eigentlich schon genau aufgrund von Forschungen, die gemacht worden sind, in solcher Höhe?
Also man muss sagen, insgesamt weiss man sehr wenig eigentlich über die Höhenkrankheiten oder was in der Höhe grundsätzlich abgeht. Das ist eigentlich auch spannender für uns. Man kann da noch etwas Neues herausfinden. Selber haben wir in der letzten Forschungsexpedition gesehen, dass trotz dem Sauerstoffmangel im Körper doch Produkte aus dem Sauerstoff entstehen, die schädlich sind für den Körper. Und das ist eigentlich noch etwas Spannendes und dort wollen wir auch weiter forschen.
Was schliesst ihr aus diesen ersten Erkenntnissen oder was für Hoffnungen habt ihr da?
Also wir wollen sicher jetzt mal weiter schauen, ob wir das auch beeinflussen kann, den Stress, der für den Körper entsteht durch den Sauerstoffmangel. Und dort erhoffen wir uns natürlich schon, dass wir einen Lösungsansatz finden, obwohl das natürlich sehr schwierig ist. Aber man muss
Ideen
es ja versuchen.
Was für Ideen das zu beeinflussen? Kommen die Leute irgendwie Tabletten über, die sie müssen probieren? Oder wie sieht das aus?
Genau, die Probanden die bekommen alle Tabletten, und zwar mit sogenannten Antioxidantien. Das sind unter anderem Vitamine, die sollten den Stress durch die Sauerstoffprodukte im Körper reduzieren.
Also die bekommen die alle, die müssen die nehmen täglich und wird das kontrolliert?
Genau, die müssen sie schon vor der Expedition nehmen, täglich. Die eine Hälfte von der Probanden, also von diesen Testpersonen, die bekommen ein Placebo, also es ist ein Tablette ohne Wirkstoff, und die andere Hälfte, die bekommt dann den Wirkstoff. Und das Ganze ist doppelblind randomisiert, das bedeutet so viel, dass weder ich noch die Teilnehmer wissen, was sie jetzt genau haben.
Also die sehen auch alle genau gleich aus, die Tabletten, weil man kann ja davon ausgehen, dass dann nachher die Probanden zusammenkommen, oder vielleicht auch gerade, ich weiss auch nicht, zusammen in einem Zelt sind, und nachher siehst du, schau mal, einmal meine Tabletten an, und das ist meine Tablette, und nachher sieht man da vielleicht Unterschiede. Das darf nicht sein, oder?
Nein, das darf nicht sein, da sieht man genau nichts.
Und ihr habt jetzt schon angefangen, solche Pillen nehmen? Andreas Rüger?
Nein, wir sind informiert worden, dass das erst rund einen Monat, bevor es effektiv losgeht, der Fall wird sein.
Okay, das ist jetzt noch nicht gerade losgeht, tut es Ende Juli. Die Frage stellt sich auch, wieso muss man für solche Untersuchungen eigentlich wirklich in die Höhe gehen? Kann man das nicht auch, ich weiss, da kann ich die Druckkammern und so simulieren, da unten bei uns, irgendwo in einem Spital?
Das wird schwierig zu simulieren. Also es ist so, dass vor allem die Dauer entscheidend ist auch. Darum haben wir auch einen 7000er gewählt. Auf einen 6000er kann man in 5 Tage aufsteigen, das ist eigentlich nicht das Ziel. Man will über längere Zeit schauen, wie sich der Stoffwechsel verändert. Und das geht am besten so und ist auch am einfachsten, so Testpersonen zu finden.
Der Expeditionsleiter Urs Hefti hat am Anfang gesagt, was das auch technisch bedeutet, dort raufzugehen, dass ihr ja auch sogar noch Generatoren mitnehmen müsst, für all die technischen Geräte können zu betreiben. Wie ist das denn eigentlich? Wie läuft das mit zum Beispiel Blutentnahme technisch gesehen?
Also es ist sicher schwieriger, mal auf dieser Höhe Blut entzunehmen. Man ist nicht ganz so konzentriert. Die Leute haben vielleicht ein bisschen kalt. Man findet die Venen nicht ganz so gut. Und dann ist es sicher...
Herr Rüger, hat das schon keiner das gewusst? Als die kleinen Zitteri haben.
Das habe ich nicht gewusst. Ne?
Da kommt schon das erste Geheimnis, das gelüftet wird.
Nein, das ist kein Problem. Wir haben das letztes Mal schon getestet und es hat sich niemand beklagt.
Okay.
Ja, dann ist es sicher schwierig. Man muss das Blut dort oben so vorbereiten, dass es haltbar ist und so in die Schweiz kann transportiert werden, und das bedeutet, dass man es zentrifugieren muss und eigentlich den Überstand von dem Blut abpipettieren, und nur der Teil ist haltbar, und dort muss man eigentlich dann eine Kühlkette gewährleisten, das Blut muss gefroren bis in die Schweiz kommen, und das ist sicher auch einer der Knackpunkte am Ganzen zum Organisieren.
Und da seid ihr bei letzten Expeditionen auch dabei gewesen und hat das wirklich zustande gebracht, dass das super angekommen ist in der Schweiz?
Genau, das haben wir eigentlich auch können nachweisen mit so Mäuse in diesen Gefriertruhen, die genau dokumentieren, wie die Temperaturen gewesen sind, und das hat geklappt.
Mäuse?
Das sind Registrations-Mäuse.
Gut, aber das ist noch eine anspruchsvolle Geschichte, oder? Das können heimzubringen auch. Also das ist sicher auch mit Haufen Gesetzgebungen muss man da jonglieren. Und was habt ihr da für Erfahrungen gemacht?
Ja, das ist wirklich nicht ganz einfach. Das ist auch auf der letzten Expedition dann zu einem Problem geworden, dass wir das Blut nicht mehr haben können ausführen. Es ist so weit gegangen, dass wir in China haben müssen Firma eröffnen und komplizierte Fax haben müssen beantworten mit Hieroglyphen drauf, wo niemand so genau gewusst hat, was das heisst. Es hat ja am Schluss gleich geklappt.
Also das gehört halt auch zum Abenteuer, oder? Genau. Die ganze Bürokratie, wo man damit konfrontiert wird. Was ich jetzt gar noch nicht gesagt habe in diesem Zusammenhang, DRSS wird die Forschungsexpedition diesen Sommer begleiten. Mein Kollege Tommy Dettwiler, einer von den ganz wilden unter uns, gesagt, wird für DRSS freiwillig. ich unterstreichen. Wir haben also mit dem nichts zu tun. Er wird freiwillig mitgehen auf über 7000 Meter über Meer.
На перроне под аплодисменты отъезжающих явлений.
Ja, und so vielleicht wird es etwa mal tönen, so ab dem 25. Juli. Mehr zu dieser Begleitung vom DRS1-Reporters, was er da vorhat, gerade nach den 10 Nachrichten hier im Treffpunkt. Der sei es Treffpunkt mit dem Dani Voller am Mikrofon auf einen 7000er steigen und gleichzeitig noch Versuchskaninchen sein. Das ist die Forschungsexpedition auf den Peak Lenin, die Ende Juli startet. Ich habe hier im Radio einen guten Kollegen, der vor 4 Jahren schon mal bei einer solchen Expedition mit dabei war. Es ist der one and only Tommy Dettwiler, genannt Detti. Er hat dann fürs Radio live vom Berg berichtet.
Wir sind ja gestern hier oben aufgestiegen. Ich hochlaufe 3 auf knapp 7000 Meter. Es war recht steif gewesen. Es haben alle gebissen, wirklich gebissen. Es war nicht kalt gewesen, sondern heiss. Und heute am Morgen dann, um 7:30 ist die erste Probandengruppe gestartet. Auf dem Gipfel bei bissiger Kälte. Wir rechnen damit, dass die es schaffen, etwa um 3 auf dem Gipfel sind.
Ja, so hat es vor 4 Jahren getönt, wo Kollege Dettwiler von dieser Expedition berichtet hat. Auch dieses Jahr wird er dabei sein und regelmässig live auf deres Eis berichten. Vom Abenteuer auf einem Peak Lenin in Kirgisistan. Jetzt ist gegangen. Wie er das wird anpacken, gerade anschliessend. DRS1 Treffpunkt. Ziel von meiner Gäste ist der Berg Peak Lenin in Kirgisistan. 7123 Meter über Meer. Dort wollen Forscher herausfinden, warum Bergsteiger höhenkrank werden. Auch DRS1 ist ab dem 25. Juli bei diesem Forschungsprojekt mit dabei. Mein Kollege Tommy Dettwiller wird live von dieser Expedition berichten. Er hat diesbezüglich schon Erfahrung gemacht, ist vor 4 Jahren bei einer ähnlichen solchen Expedition in Westchina mit unterwegs gewesen. Wobei, also damals hat es ihm nicht ganz gelangt bis auf, er hätte abbrechen müssen. Nein, also du weißt nicht, also, was für Erinnerungen, Dati, hast du an die Zeit?
Ja, ich habe grundsätzlich ganz gute Erinnerungen. Es war ein wunderbares Erlebnis gewesen. Ich habe für das DRS1 und für das DRS3 von dieser Expedition berichtet. Aber du hast schon recht, natürlich. Ich habe auf knapp 7000 müssen umkehren im letzten Höhenlager.
Wie ist es da dazu gekommen? Wie ist es zum Scheitern gekommen?
Ja, wir haben jetzt vorher gehört, so ganz am Schluss haben wir bissen. Und auf dieser Höhe ist einfach alles extrem schwierig. Die kleinsten Sachen, die fordern alles von einem. Das Essen ist mühsam, wenn man muss Tee machen, man sollte ja trinken, ist es mühsam. Man hat Kopfweh. Ich sage jetzt, dass da auch aufs WC gehen ist mühsam, vor allem dann, wenn es einem so geht, wie es mir dort zuletzt eben dann gegangen ist.
Also es war schlecht gewesen.
Ich würde sagen dünn, aber jetzt lassen wir das. Es ist ganz, ganz, ganz mühsam gewesen und auch sehr, sehr kalt. Und ich habe schlichtweg einfach eigentlich kaum mehr Fuss voreinander gebracht. Mhm. Plötzlich, zur Nacht ist es mir schlecht gegangen. Und da habe ich eigentlich schnell gewusst, ja, jetzt ist für mich ist fertig, ja.
Da kann man gar nicht weiterdenken. Also ich habe mir jetzt noch vorgestellt, dass das wahrscheinlich ein schwieriger Entscheid ist, wenn man an dem Punkt ist, wo die körperlichen Kräfte einfach nicht mehr mitmachen und man nachher muss sagen, jetzt muss ich hier loslassen und ich kann den Gipfel nicht erreichen.
Das war jetzt bei mir nicht so gewesen, weil ich gewusst, dass es geht eh nicht. Also von dem her konnte ich nicht lange hin und her studieren oder auch leiden und es hat mir nicht gepasst. Es ist klar gewesen, ich muss runter, wenn ich will, noch einigermassen beieinander ziehen.
Du hast nicht einen zusätzlichen Druck erlebt, wo du jetzt hier auch Radioberichterstattung machst, hätte ja auch noch können sein, oder? Und dann musst du zurückkommen hierher und sagen, ja, ich habe es nicht geschafft.
Ich hätte gerne natürlich vom Gipfelerfolg berichtet. Aber vielleicht bin ich auch nicht ganz so ein wilder Hund, wie du am Anfang gesagt hast.
Ja, gerade so ganz harmlos bist du also schon nicht. Tommy Dettwiller, also jetzt packst du die nächste Forschungsexpedition mit an. Bist du dort auch wieder auf der Peak Lenin unterwegs? Was, wenn da plötzlich auch wieder... Also, wenn jetzt das auch nicht klappt?
Also... Ich muss jetzt sagen, für mich hat jetzt halt Berichterstattung für Schweizer Radio DRS1 eigentlich Priorität. Ich werde nicht zuletzt auch wegen dem schauen, oder möglichst gut schauen, dass ich gesund bleibe, möglichst hoch rauf. Aber beim Höhenbergsteigen ist es halt einfach so, der Gipfelerfolg hängt von vielen Sachen ab. Und alles ist nicht planbar und darum mache ich mir da an und für sich nicht so viele Gedanken. Ich schaue, dass ich gesund bleibe und dann sehen wir auch, wie weit dass ich komme.
Also als Supplement ist es ja bei dir noch so, dass du dir gleich auch noch musst arbeiten während deiner Expedition.
Also das ist schon noch ein Knackpunkt und auch etwas, wo mir manchmal ein bisschen zu denken gibt, weil am Berg ist es halt so, man ist müde, es ist alles schwierig und man ist extrem mit sich selber beschäftigt. Und wenn man dann eben noch muss arbeiten, dann ist Belastung schon wirklich auch gross und auch da kann ich halt nicht sagen, wie es tut. Mhm. Also wir schauen, dass wir eigentlich möglichst gut funktionieren. Was natürlich so ist, auf dieser Höhe kann immer etwas passieren und das ist auch der Grund, warum wir den Matthias Gutmann einmal noch eingespannen haben, dass wenn es mir ganz schlecht würde gehen oder wenn ich mal nicht ins Lager würde kommen, wo man auch kann mit dem Satellitentelefon raus telefonieren oder wo man kann Fotos und Mail da auf die Redaktion schicken, dann würde Matthias Gutmann einspringen und würde dann berichten, wie es dieser Expedition, wie es den Leuten und vielleicht auch, wie es mir geht.
Ja, wie es dir geht, Tommy Dettwiller, also wenn er jetzt nicht mehr weiterkommt, ist der Matthias Gutmann dran, der auch Mitglied ist von dieser Expeditionsleitung. Wie seid ihr da ausgewählt worden?
Das war so gewesen. Ich habe den Expeditionsleiter, den Dr. Urs Hefti, im Studium kennengelernt und so sind wir zu Berg, haben wir Bergerfahrungen gesammelt und haben mit ihm bereits die anderen Expeditionen mitgestaltet. So bin ich eigentlich dazugekommen.
Aber jetzt hier zu dem Ersatz von Tommy Dettwiller, falls er nicht...
Er hat miterlebt, wie ich gelitten habe aus der Gata. Er ist darum aufgekommen.
Aha, okay, die sind Zeugen gewesen.
Das ist richtig und da habe ich schon auch gemerkt, so einen Arbeit zu leisten, wie der Tommy Dettwiler für das Radio dort geleistet hat, das ist eine Zusatzbelastung. Mhm. Und um die Ausfallsicherheit ein bisschen zu gewährleisten, haben wir gesagt, da brauchen wir einen zweiten.
Und wie machen die das? Wie soll das eigentlich technisch ablaufen, wenn die da Live-Berichterstattungen weit machen?
Ja, also es ist bei uns grundsätzlich so, wir werden eigentlich in den Höhenlager werden wir alle Berichterstattungen via Satellit machen, mit einem Satellitentelefon. Das sollte eigentlich, wenn es normal läuft, sollte das eigentlich kein Problem sein. Aber Berichterstattung immer durch die Woche, jeden Tag am Nachmittag, das ist nur das eine. Das andere ist, wir werden ja ein Tagebuch machen auf der Homepage von DRS1. Wir werden auch Fotos schicken. Und alle grösseren Sachen, die wir aus Kirgistan werden liefern, die werden auch per Satellit kommen. Aber dann werden wir auch ein Büro eingerichtet haben, sicher im Basislager. Wir müssen dann schauen, wie das weiter oben funktioniert. Und so können wir an und für sich kommunizieren.
Matthias Gutmann, ihr seid jetzt heute Morgen schon mit einem Fotoapparat und einer Filmkamera hier unterwegs. Ich nehme an, fällt eben jetzt die Arbeit, dass der das Ganze dokumentiert, hat man das so mal irgendwie getestet, ob das auch technisch funktioniert, von dieser Höhe oben runter und mit all diesen Bedingungen, dass das da bei uns landet, irgendwann?
Das hat man getestet, vor 4 Jahren an der Mustagata hat das problemlos funktioniert. Wir haben den Empfang gehabt, und Technik funktioniert. Es ist so, dass eben manchmal der Körper nicht mehr so ganz mitmacht. Das ist eigentlich da, wo könnte zum Scheitern führen.
Ab dem 25. Juli regelmässig auf DRS1 live von der Forschungsexpedition auf Pik Lenin in Kirgistan, der Tommy Dettwiler oder der Matthias Gutmann, je nachdem, wer der fitter ist an dem Tag, wo die Sendung dann gerade ansteht. Die Vorbereitungen für das grosse Projekt von Forschung laufen schon seit langem. Jetzt geht es so ein bisschen an Endsport her. Das Wochenende hat man bei den 30 Probanden zum Beispiel das erste Mal Blut angezapft und sie genau untersucht. Mehr dazu in wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf DRS1 und auch ihr könnt euch bei uns in die Sendung einschalten. Wir haben hier schon diverse Fragen per Mail bekommen. Vielleicht habt ihr ja auch Fragen zum Bergsteigen in grossen Höhen oder zu eigenen Grenzerfahrungen, die ihr in den Bergen schon gemacht habt. Die Fachleute bei mir im Studio können euch hier sicher Auskunft geben. Das ist ja ein richtiges Kompetenzzentrum, das hier zusammengefunden hat. Auch wenn ihr noch mehr möchtet wissen über das Forschungsprojekt, könnt ihr uns jetzt auch anrufen in die Sendung. Die Telefonnummer nehmen wir ab sofort in Betrieb, 0848 440 222 für eure Fragen. 0848 440 222.
I guess I have changed somehow. Childlike is just childish now. Something I didn't want to see, 'cause you meant the world to me. Time, and I'm done wondering why. I think I finally get it. You will never, never give in to growing older. And when we were younger, do you remember how we got along?
Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Der Rätsel rund um Höhenkrankheiten, wo diesen Sommer ein Forschungsteam auf die Spur gehen. Rund 30 Testpersonen sollen bei einer Tour auf über 7000 Meter über Meer genauestens untersucht werden. Das Ziel, wie gesagt, ist der Berg Pik Lenin in Kirgisistan, Zentralasien. Es kommen hier laufend Fragen rein, auch von unserer Hörerschaft. Hier hat zum Beispiel jemand, wo der Peter Schulter, der uns schreibt, er möchte auch noch mitkommen. Gibt's da eine Möglichkeit, bei dieser Expedition teilzunehmen? Er schreibt uns, er hat auch schon diverse hohe Berge bestiegen, hat also Erfahrungen, Urs Hefti?
Ja, eigentlich sind wir eher ein bisschen voll, aber wir sind natürlich offen, gerade für so einen erfahrenen Mann. Er soll doch auf die Homepage von DRS1 schauen, über unser Projekt, und dort hat es einen Link auf unsere eigene Projekt-Homepage, und dort kann er Kontakt aufnehmen mit uns, dann tun wir das nochmal anschauen.
Jawohl, auf drs1.ch unter Treffpunkt der Link, wo überhaupt ganz generell noch mehrere Informationen abzuholen sind. Dann haben wir hier ein Mail bekommen vom Peter Arnheiter. Im Sommer 93 ist er bereits auf den Pik Lenin gestiegen, ist also euch eins voraus, Urs Hefti. Er hat das Ganze gut überstanden. Mein einziges Problem, schreibt er, sei ein trockener Höhenhusten gewesen, wo er während der ganzen Nacht und während der Pausen gehabt hat. Hätte er da etwas können machen? Hätte er sogar können sich vorbeugen? Was ist das für ein Husten? Was weiss man darüber?
Das ist effektiv der trockene Höhenhusten. Der hat sogar einen gewissen Ort einen Eigennamen. Zum Beispiel in Nepal nennt man das den Khumbu-Kaff, also das Tal, das zum Everest führt, der Husten vom Khumbu-Tal, weil alle, die dort hinten laufen, aber eine gewisse Höhe anfangen, husten. Das hängt primär damit zusammen, dass man so viel muss schnaufen, meistens das Maul ein bisschen fest offen hat, und dann gibt es eine Entzündung vom Hals-Nasen-Rachenraum, und dann bringt man den Husten eigentlich nicht mehr weg. Wir haben leider noch keine guten Mittel. Wir müssten vielleicht das auch noch mal ein bisschen weiter erforschen. Das wäre auch schon lange ein Gedanke, den wir haben, aber das ist vielleicht eins für das nächste, drüber nächste Projekt.
Mhm. Dann hat uns Ruth Wagner geschrieben. Sie ist 50 und mit einer Gruppe 10 Tage unterwegs zu Annapurna. Als erste hat sie dann nachher im ersten Basislager auf 3800 Meter schon grosse Probleme bekommen. Seither hat sie auch bei anderen Wanderungen, zum Beispiel aufs Gornergrad, auf ähnliche Probleme gehabt. Totale Erschöpfung und Probleme mit dem Schnaufen. Sie fragt, warum hat sie als einzige schon auf 3800 Meter über Meer solch grosse Probleme gehabt.
Also in erster Linie ist es so, dass natürlich die meisten vielleicht nicht perfekt trainiert sind. Das ist mal das Ehrlichste, das hat man meistens nicht so gerne, wenn man das gehört. Bei ihrem Fall kann man jetzt das nicht ganz genau sagen, aber was natürlich sicher ist, ab 3800 Meter kann sie auch als Einzige, das ist keine Schande, das gibt es halt, so Höhenprobleme überkommen. Von den Symptomen, die sie schildert, könnte sie einfach höhenkrank, also die erste Stufe von den Höhenproblemen, könnte sie höhenkrank geworden sein, und das deutet ein bisschen darauf ein, aber sie müsste sich vielleicht mal abklären lassen bei entsprechenden Leuten, die es auch in der Schweiz mittlerweile gibt.
Ihr seid der Expeditionsleiter, Urs Hefti, von diesem Forschungsprojekt, von dieser Expedition auf den Pik Lenin in Zentralasien. Wie seid ihr so ein Projekt angegangen? Das ist ja nicht etwas, was man von heute auf morgen macht.
Nein, wir sind effektiv schon seit etwa anderthalb Jahren dran. Angefangen hat es mit einer guten Flasche Rotwein, um meine Kollegen wieder motivieren, um wieder so ein Projekt zu machen.
Die haben wir müssen überreden, oder wie?
Ja, letztes Mal war es recht streng gewesen. Wir haben da schon zum Teil Schilderungen gehört. Es ist effektiv sehr viel Arbeit. Wir machen das ja alle in unserer Freizeit. Also wir arbeiten alle nebendran in einem Beruf, und wir machen das immer eigentlich, wenn es schon dunkel ist, die Arbeiten für die Expedition. Und das bedeutet für uns selber, aber auch für unser Umfeld natürlich immer sehr viel Arbeit, sehr viel Abwechslung. Sehr viel Verantwortung, sehr viel Stress, zum Schluss Geldstress, also muss man das Ganze irgendwie immer finanzieren, und dann muss man sicher die Leute ein bisschen motivieren. Es hat aber nicht so viel gebraucht, ich kann nicht die Türflasche rot müssen aufmachen. Hat dann einen einfachen Walliser
gelacht. Der kommt dann nachher beim Heimgehen.
Genau, der
kommt dann machen wir ab.
Der kommt dann beim Heimgehen, nein. Und wir sind ein ganz kleines Team, und das ist dann eigentlich auch der Ausschlaggebend gewesen, dass wir gesagt haben, okay, wir machen es mit einem kleinen Team.
Was war das Schwierigste jetzt zum Organisieren, oder ist es immer noch, neben dem Geld?
Das ist sicher die Unterstützung. Wir möchten ja für die Teilnehmer etwas bieten. Wir haben Sponsoren gesucht für das ganze Projekt. Das ist in dieser momentanen Wirtschaftslage eher kompliziert gewesen. Wir haben zwar jetzt ein paar, die uns unterstützen. Und Das Schwierigste, glaube ich, für alle, die da beteiligt sind, auch für Probanden, die arbeiten ja auch alle, ist sicher der Zeitfaktor. Man hat einfach immer zu wenig Zeit und das ist bei uns nicht anders. Und wenn man zu wenig Zeit hat, dann spart man ein bisschen beim Training und das werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen zahlen, wenn wir am Berg sind.
Jetzt bei den Probanden, wir haben ja den Andreas Rüger lernen können in der letzten Stunde. Bekommen die etwas, für das sie Versuchskaninchen sind oder machen die das auch einfach für Gottes Lohn?
Nein, sie machen sogar noch für mehr, sie müssen zahlen. Sie zahlen ganz normale Beiträge für so eine Expedition. Es ist heute so, man darf Forschung, wenn man Forschung macht, wir haben das vorhin schon mal gehört, es gibt ein Ethikprotokoll, man darf die Probanden nicht zahlen, sonst würde dann die Forschung ein bisschen komisch aussehen, wenn man die Leute würden zahlen und am Schluss kommt sogar noch etwas Positives raus, dann würde man sagen, ja, man hat die Leute beeinflusst. Also heute ist es effektiv so, man darf die Leute nicht zahlen, das ist auch so bei uns, wir zahlen die Leute nicht, beziehungsweise sie müssen sogar selber ihre Reise und alles berappen. Was wir probieren natürlich zusammen mit Sponsoren aus dem Bereich Bergsport etc., dass wir dort ein bisschen den Leuten ein bisschen entgegenkommt, vielleicht irgendein oder anderes Material, dass sie ein bisschen Unterstützung bekommen.
Jetzt seid ihr in einer heissen Phase angekommen. Die Probanden haben letzten Samstag das erste Mal müssen antreten ins Kantonsspital Aarau. Was ist dort genau auf dem Programm gestanden?
Ja, dort hat Jacqueline Pichler und der Andreas Huber haben dort mit Kolleginnen und Kollegen die Leute mal zuerst untersucht, auf Herz und Nieren Blut abgenommen und haben mal einen Eindruck bekommen, wie die Leute zu Weg sind, wie sie gesund sind oder eben nicht gesund sind, die Daten werten wir noch aus. Das war jetzt eigentlich mal der erste Schritt gewesen.
Und Kollege Tommy Dettwiller ist bei diesem Gesundheitstest in Aarau am Samstag auch dabei gewesen.
Rund ein Dutzend Leute, Männer und Frauen, sind am Samstag in Aarau dafür verantwortlich gewesen, dass der Gesundheitstest von allen 30 Probanden sauber über die Bühne ist. Alle Beteiligten sind noch ein bisschen zurückhaltend gewesen. Man hat sich ja noch nicht so manchmal gesehen. Jacqueline Pichler hat ihren Probanden zuerst mündlich auf den Zahn gefühlt.
Wie geht's dir?
So wie gut.
Geht's dir gut? Sehr gut. Bist du gut im Training drin?
Ja.
Gut, super. Also, es gibt jetzt eine Untersuchung, wo ich dir schaue wegen Lymphknoten, ich das Herz ablassen, Lungen ablassen und Pulse, Tasten. Das ist eine relativ kurze Sache. Und sonst wäre noch eine Frage wegen Allergien. Das wäre noch wichtig für uns, ob du Allergien hast.
Bis heute eigentlich nichts auftreten, also habe ich nicht, nein.
Und weiter ist es gegangen. Neben einem EKG und einer Urinprobe, die hat müssen abgegeben werden, ist auch das erste Mal Blut genommen worden. Das ist schliesslich die Basis von dem Forschungsprojekt.
Also, jetzt mache ich gut nach einem Butterfly. Das ist ein bisschen einfach, ein bisschen angenehmer für einen Patienten. Und man kann dann einfach so die Röhrchen abzapfen und es wird gut. So, jetzt setzen wir mal die Nadel. Das lösen wir, ist gut. Geht's gut? Nicht schlecht, nicht trümmelig? Nicht? Wenn Sie dürfen ja von Schwitzen sagen, Sie es, gell? Wir machen einfach die Basiswert, dass man weiss, wie es steht.
Rund eine halbe Stunde ist der Test für alle Probanden gegangen. Und am Oben hat der ärztliche Direktor vom Kantonsspital Aarau, er leitet das Forschungsprojekt zusammen mit Jacqueline Pichler, schon eine erste Bilanz können ziehen.
Also grossmehrheitlich denken einem die sehr motiviert und aufgestellt und freuen sich. Sicher mal gute Ausgangslage. Also gerade vom klinischen Äußerlichen hat es schon unterschiedlich fitte Probanden. Einige sind schon eher ein bisschen in grösserem Bodymass und dort muss man dann anschauen, ob sie auch die körperliche Konstitution haben, dann auch so einen Strapaz durchzustehen.
Noch bleiben ja 2,5 Monate, bis der Flug dann am 25. Juli Richtung Zentralasien abhebt. Die Probanden, die freuen sich und die meisten sind auch ein bisschen stolz, bei einem so einem Forschungsprojekt mitzumachen.
Was mich natürlich am meisten fasziniert, ist einfach die Herausforderung, einmal in die Höhe können zu gehen, einmal schauen, wie reagiere ich selber, wie tue ich da physisch, psychisch verkraften auch. Und ja, das ist eigentlich für mich die grösste Challenge. Was wir dann nachher können sagen, was natürlich immer spannend ist, wenn, auch mit den Kollegen zusammen, wie das läuft, wie das Team funktioniert und so, bist du ja dann gleich ein bisschen in der Abgeschiedenheit und das wird von dem her sicher sehr spannend.
Es reizt mich, so einen hohen Berg zu besteigen, ein Abenteuer, mal etwas Spezielles zu machen, ein bisschen an die Grenzen zu gehen.
Vor 4 Jahren am Ustagata, das war ganz eine einmalige, spannende Sache. Der kleine Wermutstropfen war, dass ich nicht ganz zu oben auf dem Berg war. Das ist nun mal einfach das Ziel, das man hat. Auch wenn der Weg spannend ist, aber das Schönste ist zu oben stehen. Und das ist damals mal nicht gegangen. Jetzt ist ein neues Projekt und ich will es einfach probieren, bis jetzt kann ich packen.
Also ich habe von Anfang an ein gutes Gefühl gehabt, und zwar von all diesen Leuten, die sind sehr engagiert, die machen einen super Job, man ist eigentlich immer gut informiert. Jetzt auch hier, ich habe gestaunt, der Staff, der hier aufgeboten worden ist für die Untersuchung. Das ist wirklich, ja, das Gefühl, sich sehr professionell aufzogen, das Ganze.
Das also Stimmen vom medizinischen Test am Samstag im Kantonsspital Aarau. Frage unser Proband hier im Studio, Andreas Rüger, wie habt ihr das Ganze erlebt?
Ja, es war eine lockere Atmosphäre, aber gleich sehr professionell. Man ist von mir aus gut untersucht worden und ja.
Ihr habt ja jetzt auch mal ein bisschen die anderen noch näher lernen können. Das dünkt mir auch noch ein wichtiger Punkt. Oder wie habt ihr das erlebt? Wie wichtig ist euch das, dass da ja auch noch gute Leute unterwegs sind zusammen?
Also ich habe erst einen kleinen Teil von den Teilnehmern gesehen, aber eben, es ist ein Team am Berg oben und wir müssen sicher auch unter den Teilnehmern zusammenarbeiten und dann gegenseitig unterstützen, dass wirklich alle hochkommen.
Das ist ein wichtiger Punkt, oder Urs Hefti?
Das ist effektiv so. Es ist jetzt momentan noch nicht der Zeitpunkt gewesen, um das Teambildung quasi zu machen. Das machen wir dann noch. Wir gehen noch ein Wochenende in die Tannenhütte durch. Dort möchten wir dann auch den Leuten noch ein bisschen mehr Zeitraum geben, um einander ein bisschen austauschen, um uns auch ein bisschen besser
zu lernen. Ist das der Psychotest, oder wie?
Nein, den haben wir schon gemacht bei der Anmeldung. Nein, wir möchten die Leute auch mal noch ein bisschen mehr kennenlernen. Wir sind ja eigentlich auch bis jetzt nur per E-Mail oder per ganz kurze Informationsveranstaltung mit den Leuten in Kontakt kommen. Wir möchten schon auch noch ein bisschen mit denen näher ins Gespräch kommen.
Heisst, du hast auch ein bisschen noch ein Risiko dabei, ob die wirklich alle zusammenpassen?
Die passen nie zusammen, das wissen wir jetzt, es wird ein Problem geben, das ist immer so bei so einem Projekt, da habe ich keine Angst, dass das nicht passieren wird. Die eine oder andere Sache ist schon gelaufen, aber es ist grundsätzlich immer so, wenn man mit 40 Leuten schlussendlich an einen Berg geht, da wird es mal Unstimmigkeiten geben, kleinere möchten die natürlich unbedingt vermeiden, aber das ist eine Stresssituation für den Körper, auch für den Geist und da muss man auch auf das ein bisschen vorbereitet sein. Ich denke, wichtig ist, dass man dann beruhigend wirkt, die Probleme kann lösen und dass man dann miteinander auf den Berg gehen will. Und ich habe eigentlich ehrlich gesagt sehr gutes Gefühl, sehr gute Truppe zusammen. Also ich freue mich sehr.
Und eins muss man ja sagen, ihr habt alle das gleiche Ziel, nämlich eben den Bergpick Lenin in Kirgisistan. Wir schalten jetzt gerade Hörerinnen und Hörer zu uns in die Sendung. Leute, die Fragen haben zu Höhenkrankheiten, die selber vielleicht Grenzerfahrungen in den Bergen gemacht haben oder ganz generell Fragen zu dieser Expedition möchten stellen. Das dann gerade als nächstes auf der RS1 im Treffpunkt.
If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe. Security until the bill.
can comfort me with promises again. Inside of me, don't be too concerned. I won't ask for nothing while I'm gone. But when I want sincerity, tell me where else can I turn? 'Cause you're the one that I depend upon. Honesty, it's such a lonely world where everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you.
Der SAIS-Treffpunkt, wer in die Höhe steigt, kommt irgendwann mal an die Grenze vom Menschenmöglichen. Man hört so ab 5500 Meter redet man bei den Höhebergsteiger sogar von einer sogenannten Todeszone. Der Mensch wird in diesen Höhen krank. Das ist eine Tatsache. Der Rätsel rund um Höhenkrankheiten geht die Forschungsexpedition nach, die wir im heutigen Treffpunkt vorgestellt haben. Jetzt haben wir gesagt, gibt es Fragen aus dem Publikum, und da habe ich jetzt als erstes am Telefon Ruth Becker. Guten Tag, Frau Becker.
Guten Tag, Herr Forler.
Was für Erfahrungen habt ihr als Höhebergsteigerin?
Ja, ich habe Erfahrungen in meiner Jugend. Ich bin jetzt 73 und mein letzter Coup war Dama Dablam im 1983.
Respektvoller Blick hier in der ganzen Runde von den Höhebergsteiger für die Leistung, Frau Becker. Jetzt möchtet ihr aber etwas wissen.
Ja, ich wollte gerne wissen, ich habe zwar gehört, dass eine Probandin, sicher eine Probandin dabei ist. Ich wollte wissen, ob auch Frauen bei diesem Experiment mitmachen und ob man schon vielleicht heutzutage weiss, dass beim Organismus von Frauen und von Mann vielleicht Unterschied besteht in der Tauglichkeit, in der Höhe.
Spannende Frage, die wir jetzt gerne weitergeben an die Forschungsverantwortliche Jacqueline Pilcher. Was könnt ihr dazu sagen? Zu Unterschieden von Frau und Mann, immer ein spannender Fragepunkt.
Also man muss sagen, wir haben recht viele interessierte Frauen, die mitkommen. Wir haben am Voruntersuch Haufen Frauen dabei gehabt, das war eigentlich ganz in Frauenhand gewesen. Und wir haben in der letzten Forschung gesehen, dass es Unterschiede gibt im Stoffwechsel von Frau zu Mann. Wir haben das aber noch nicht ganz ausgewertet. Ich kann da nicht noch genaueres dazu sagen. Aber es gibt mit Sicherheit Unterschiede.
Frau Becker, habt ihr solche Sachen selber ein bisschen zu spüren bekommen, dass ihr das festgestellt habt, wo ihr da unterwegs seid, der Höhe oben?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass der fraulichen Organismus vielleicht ein bisschen stabiler ist.
Aha, schau jetzt.
Und Männer, was ich glaube, bei den Männern ist manchmal schon eine psychologische Sache. Männer sind viel ehrgeiziger.
Ja.
Also sie gehen vielleicht manchmal schnell.
Und übertreiben es dann auch?
Vielleicht manchmal ein bisschen überfordern.
Mhm. Also dass die Männer selber den Körper überfordern und die Frauen haben das besser im Griff.
Frauen haben natürlich immer den Nachteil, dass sie sich ein paar Kleider abziehen müssen, wenn sie aufs WC gehen.
Ah ja gut, mit dem Beisel geht es vielleicht einfacher. Bei den Männern. Aber ja. Das wärst du eigentlich sonst, seid ihr eigentlich gut unterwegs als Frau, oder?
ich bin unterwegs. Ich habe es auch extrem gut vertreibt. Ich habe also nie irgendwie Schwierigkeiten gehabt, außer ich habe ein paar verfrorene Zehen mit heimgebracht.
Und wie geht ihr heute in die Höhe? Also wie weit geht es noch? Gar nicht mehr.
Ich habe mein Hobby gewechselt.
Und seit jetzt wo?
Kurz danach Und ich gehe jetzt aufs Wasser.
Ah ja, gut, also. Weiterhin viel gefreut mit euch noch Hobbys, Frau Becker. Danke euch fürs Telefon.
Wiederhören, Herr
Becker. Ade, ade. Dann habe ich am Telefon jetzt Rita Fehlmann. Guten Tag, wohl, Frau Fehlmann.
Guten
Tag. Ihr habt noch 32 Vorwahl. Wo seid ihr daheim?
Biel.
In Biel, also ja. Seeländer,
ja,
Flachländer. Was für eine Frage an unsere Gäste?
Ich habe ein Problem, wenn ich schon in geringer Höhe, ich gehe gerne in die Berge, aber schon in geringer Höhe, so 3 bis 4'000 habe ich ein Problem. Mhm. Und das hatte ich schon auf der Schulreise gehabt. Wir sind auf die grosse Scheidegg. Wir haben dort übernachtet. Und ich hatte Mühe gehabt, zum Einschlafen. Als ich endlich geschlafen habe, war es morgen. Ich musste aufstehen, dann hatte ich in den Füßen ein Kribbeln, in den Hängen ein Kribbeln und Sturm.
Jetzt ist eure Frage vor allem, was man da dagegen machen könnte.
Ja, man hier, da so ein bisschen auch der Lebenswand, also ja, also der Nährung.
Ja, warum, was habt ihr denn für einen Lebenswand?
Ja, gut, eigentlich.
Schon, eben. Also, ja. Dem kann es nicht liegen, dass es ein Sturm ist, oder?
Nein.
Ja, gut, also. Aber, du die Frage weitergeben, Expeditionsleiter Urs Hefti.
Ja, ist natürlich eine relativ allgemein formulierte Frage. Es ist sicher immer so, dass die Leute fit sein sollten. Ich weiss nicht, wie fit das so unsere Fragestellerin ist, wie sie wirklich jeden zweiten Tag genug Sport macht. Es gibt einen Spruch, das heisst, Bergsteigen ist nicht ein Wochenendsport, sondern es ist eine Lebensphilosophie. Wenn man natürlich nicht immer trainiert, ist es vielleicht schwierig. Das Zweite ist, es kann die Probleme geben, auf der Höhe, da soll man sich Gedanken machen. Es gibt einfach Leute, die die Höhe nicht vertragen. Die sollen vielleicht gescheiter zum Beispiel aufs Wasser gehen.
Aber Frau Fehlmann hat ja jetzt gesagt, sie bekommt ja solche Anfälle schon bei geringer Höhe. 3'000 Meter kann man ja mit einer Gondolibahn rauffahren.
Ja, das ist so.
Da muss man nicht trainiert sein.
Nein, das ist effektiv so. Da sehen wir auch immer mehr Probleme. Wenn wir irgendwie das Wallis nehmen und Gondeln bis auf 3'500 hochgehen, dort hat es immer mehr Höheprobleme. Das wissen wir. Das ist effektiv so. Ich glaube, wenn man es nicht vertreibt, dann soll man nicht probieren, etwas zu erreichen, das nicht geht. Es gibt einfach ein paar Leute, die einen anderen Organismus haben. Das ist auch richtig so.
Also Frau Fehlmann, dann habt ihr einfach jetzt in Leben das losgezogen. Mit dem muss man wahrscheinlich leben.
Ja, weil ich bin ja sportlich. Ich tue noch reiten, ich serviere an die Haushaltung.
Also eben, gut, an dem kann es nicht liegen.
Immer fit, oder?
Und am Haushalten sowieso, oder?
Ja.
Frau Fehlmann, danke euch fürs Telefon.
Bitte.
Und schönen Tag, ade. Und dann haben wir den Franz Frey am Telefon. Guten Tag, wow, Herr Frey.
Guten Tag.
Was möchtet ihr genau wissen?
Ich habe eine geografische Frage. Und zwar sagen wir, da schicken immer, dass der Pik Lenina ihr zweithöchster Berg ist, nach dem Pik Somoni, der früher ein Pik Kommunisma geheissen hat. Jetzt, wenn ich auf die Karte schaue, ist genau auf der Grenze, jetzt können mir die Herren sagen, um welchem Land das der Gipfel ist.
Also das wäre vielleicht auch die Frage, die wir an Urs Hefti weitergeben, auf wo ist der Gipfel genau, in welchem Land?
Also, wir haben das Gefühl, er sei in Kirgisien, aber wir können natürlich dieser Frage mal nachgehen. Wir sind keine Geografen, aber wir wissen, es ist eine spannende Frage. Wir werden dem sicher mal nachgehen. Wir wissen es jetzt nicht ganz so spontan.
Was sagt ihr, Herr Frey?
Die Hälfte vom Berg ist sicher in Tadschikistan.
Aber was meint ihr, wo ist der Gipfel?
Ich weiß es nicht.
Oh, ja, gesehen, da haben wir noch ein Rätsel, das wir mitnehmen. Sie sollen doch das dort probieren abzuklären.
Ja, es ist natürlich häufig, es ist natürlich häufiger so, dass man den Berg von dieser Seite, wo man normalerweise besteigt, dort wird er dann beansprucht, oder? Das ist ja bei uns auch so, wenn man als Wallis denkt, an gewisse Berge, der Zermatter, haben das Gefühl, der Berg gehöre rein, obwohl er steht auf der Landesgrenze. Ja.
Vielen Dank für eure Frage, Herr Frey.
Dankeschön, bitte.
Uns allen, oder?
Ja, genau.
Frey, merci vielmals. Eine Frage noch vom George Clemens, den haben wir nicht mehr am Telefon, weil wir eine schlechte Telefonleitung hatten. Er hat uns von Zitzers angerufen und fragt, jetzt kann ich es gar nicht mehr lesen, was ich mir hier aufgeschrieben habe,
Der Sherpas.
Warum das Sherpas das alles mögen verleiden, dann in die Höhe zu gehen? Also die Leute, die ihr mitnehmt auf die Expedition, die da mitkommen und das mögen verleiden in dieser Höhe?
Also es ist nicht so, dass die Sherpas grundsätzlich das viel besser mögen verleiden. Das meint man vielleicht immer. Sie sind natürlich, wenn wir sie sehen, den Berg sehr stark unterwegs. Es hat dort aber einen wichtigen Grund, zum Beispiel ist, dass die Leute natürlich ihren Lebensunterhalt so verdienen und sie sind zum Teil natürlich besser vorbereitet und motiviert auch. Also es ist nicht so, dass sie einfach alles viel besser vertragen. Das ist auch wichtig zu wissen, wenn man so eine Expedition leitet. Die Leute können krank werden. Auf unserer letzten Expedition ist eigentlich der schwerste Zwischenfall, den wir kennen, ist ein kranker Träger gewesen. Das muss man wissen, wenn man zu Berg geht. Auch wenn man jetzt gerade trekken auf Nepal mit einer Gruppe, man hat vielleicht 20, 30 Träger dabei. Das ist dann schon nicht so, dass die nicht krank werden. Die Leute werden genau gleich krank wie wir. Und diesen Leuten muss man genau gleich schauen wie bei uns. Also muss man schnell bei den Medikamenten etc. schauen, dass man für die Leute auch das Trainingsmaterial dabei hat.
Und mit anderen Worten, auch die Leute können das nicht wirklich trainieren, so in der Höhe oben zu sein.
Nein, man kann aber eine gewisse Höhe, ist das Überleben nicht gewährleistet. Man schreit so ab eben 5.000 bis 6.000 Meter. Es gibt auch weiter oben keine ewig besiedelten Gebiete auf der Welt. Also die Kupfermine in Chile oder sonst in Nepal ist es effektiv so, dass die ständig bewohnten Siedlungen bei etwa 5.000 Meter aufhören. Weiter oben ist das Leben nicht möglich.
Die Forschungsexpedition, die startet, wie schon erwähnt, am 25. Juli. DRS1 wird die ganze Zeit von der Expedition mit einem Reporter dabei sein. Was sind jetzt die letzten Vorbereitungen, bevor es losgeht? Mehr dazu gerade anschliessend. TRS1-Treffpunkt. Heute mit Leuten, die ein höchstes Ziel haben. Am 25. Juli starten sie ihre Forschungsexpedition auf den Peak Lenin in Kirgistan. Wir nehmen jetzt mal an, dass der Gipfel in Kirgistan ist. Ein Berg 7123 Meter über Meer. Höhenkrankheiten bei Bergsteiger sollen erforscht werden. Wir haben jetzt hier ausführlich während dieser Treffpunkt-Sendung darüber geredet. Medizinische Kontrollen von den 30 Probanden haben das Wochenende stattgefunden. Was läuft jetzt noch bis zum Start? Was für Vorbereitungen von der Expeditionsleitung, Forschung und natürlich auch von den Probanden stehen an?
Ja, von der Forschungsleitung her haben wir jetzt eigentlich noch viele organisatorische Sachen. Etwas wichtig ist, dass das Material an den richtigen Ort kommt, zum richtigen Zeitpunkt. Und dass wir vor allem die Leute nochmal treffen. Das machen wir an einem Wochenende, wo wir miteinander in die Tannenhütte im Lötschental schauen. Dort werden wir auch noch die Leute informieren, vor allem darüber, wie sie die Medikamente mitnehmen, wann, ab wann, was sie für ein Tagebuch mitführen. Gleichzeitig wird dann noch das Cargo abgeschickt und dann trainieren.
Aufgrund von eurer Erfahrung von anderen solchen Expeditionen, die ihr schon gemacht habt, Urs Hefti, gibt es da auch Leute, die kurzfristig, bevor es losgeht, dass sie ein schlechtes Gefühl bekommen und aussteigen?
Also das haben wir bis jetzt eigentlich die Erfahrung nicht gemacht, weil sie haben schon so viele Informationen, die Leute, und sie haben sich schon so viel entscheiden müssen. Meistens ist dann so beim ersten Stechen, stellt sich so aus, ob sie wählen oder nicht, weil dann wissen sie auch, was das bedeutet.
Das erste Stechen meint vom Blut
vom Blut
das
Wochenende, genau, ja.
Oder? Und es geht so, nicht, dass man das falsch versteht.
Jawohl, und dort haben aber alle perfekt mitgemacht, dass also ich denke jetzt nicht, dass nicht jemand weggehen, aber wenn jemand weggehen, das ist auch eine Klausel, sie dürfen jederzeit auch am Berg aufhören, also das gehört dazu.
Und wie laufen die Kontakte jetzt in Zentralasien, in Kirgistan?
Es ist ja so, wir haben sogar Glück, wir haben noch Leute, die wir kennengelernt haben vor Ort. Wir haben mit der diplomatischen Vertretung von der Schweiz dort jetzt Kontakt aufgenommen. Wir probieren noch über die offiziellen Kanäle von Kirgisien Kontakt aufzunehmen. Einfach, dass vielleicht uns helfen bei der Einreise, wenn wir plötzlich mit 40 Leuten zum Beispiel einreisen und wir haben schon 2-3 Stunden Verzögerung. Das ist schlecht, weil wir sollten ja, wenn es ankommt, schon mal das erste Mal Blut nehmen und dann möchten wir nicht zu viel Verzögerung. Also dort laufen noch ein paar Kontakte.
Jacqueline Pichler, wie geht man da für eine solche Reise und ein Vorhaben das Packen an?
Ja, das überlegt man sich schon sehr früh. Man muss vor allem das richtige Material dabei haben, weil man kann es dann nicht mehr wechseln, wenn man dort ist. Das ist vor allem bei der Forschung sehr wichtig, weil wenn dann etwas fehlt, dann fällt dann das ganze Forschungsprojekt.
Und so viel persönliches Gepäck kann man ja wahrscheinlich auch nicht mitnehmen, oder? Da muss man sich auf das ganz, ganz Wesentliche beschränken. Was nehmt ihr mit an persönlich, etwas, was ihr ja hier mitgenommen habt? Hier?
Genau, man kann nicht wirklich viel mitnehmen, das braucht man auch nicht. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so eine Nalgene-Flasche mitgenommen, das ist eine Kunststoffflasche mit grosser Öffnung. Das ist einerseits, erinnert mich das jetzt schon daran, dass ich den Film muss trinken, was nicht immer ganz einfach ist. Und andererseits ist das auch meine Bettflasche und das ist auch nicht ganz schlecht. Es gibt doch jemanden, die mal kalte Füße.
Multifunktional, dass man hier, wo hat das warme Wasser her? Das ist...
Ja, man muss immer Schnee schmelzen, also sobald man ins Zelt kommt, auf dem höheren Camp fängt man an von Schnee schmelzen, dass man genug Wasser hat. Das ist dann tipptopp als eben Bettflasche. Am nächsten Tag muss man den Schnee nicht mehr schmelzen, sondern kann das Wasser dafür packen.
Also alle von meinen Gästen haben hier jetzt auch noch persönliche Gegenstände mit in die Sendung gebracht. Matthias Gutmann, was nehmt ihr mit an persönlichen Gegenständen? Das ist nicht so gross, da das Täschchen.
Ich habe hier ein kleines Täschchen mitgenommen. Ja. Und zwar ist es so, dass ich einfach von der Erfahrung her weiss, man muss irgendwo den Kontakt zu der Heimat behalten. Und das fülle ich dann mit feiner Schweizer Schocke beispielsweise oder feinen Goodies, wo ich mich immer wieder ein so zurückbesinnen und die Energie wieder von der Schweiz quasi holen.
Also für einen Blutzuckerspiegel auch, aber in erster Linie geht es ums Emotionale.
Genau.
Gibt es so etwas auch beim Expeditionsleiter Urs Hefti oder beschränkt sich das Ganze aufs Organisatorische?
Ja, leider, ich bin eher so ein bisschen, ich habe etwas Unlustiges mitgenommen, also mein Buch mitgenommen, wo ich alle meine Pendenzen reinschreibe, das ist recht dick, es ist auch schon das zweite, aber ich nehme gute Kollegen mit, die so gut ist dabei haben. Ich lande dann denen gelegen.
Und dann frage ich noch den Proband, der Andreas Rüger, was er gedenkt mitzunehmen. Ziemlich Gepäck da mit.
Ich habe eine sehr dicke, warme Daunenjacke mitgenommen, weil ich früher nicht gerne. Und mit dieser Daunenjacke sieht es zwar aus wie ein Michelin-Mantel, aber habe sicher warm mit der.
Die frieren nicht gerne?
Da werdet
ihr auch nicht drum herum kommen, oder?
Ja, das also,
wie kalt wird es dort Nacht?
Das ist recht unterschiedlich. Auf dem höchsten Lager kann es sicher mal minus 20, minus 30 werden. Wenn es dann noch windet dazu, dann wird es noch ein bisschen kälter, aber das sagen wir den Leuten noch nicht, das sollen sie dann spüren. Dort.
Und wie macht man das, wenn wir jetzt zum Beispiel die Nacht mal verwachen, weil man es ein bisschen?
Also, Jacqueline Pichler hat da so eine Flasche gezeigt, wo man Wasser rein tun und Schnee, Bettflaschen brauchen. Für uns Männer hat die noch einen guten dritten Effekt. Ist dann natürlich nicht die gleiche. Wir gehen in der Nacht eigentlich nicht raus, sondern dort unser Geschäft reinmachen und am Morgen die einfach draußen ausleeren. Das gefriert dann auch nicht und es gibt auch noch schön warm als Bettflasche.
Ah, das kann man noch als Bettflasche brauchen.
Man muss einfach schauen, dass man es nicht verwechselt.
Ich wünsche euch auch ein ganz gutes Gelingen für das Forschungsprojekt. Passet auf und packt das Ganze schön langsam ein. Ich glaube, in der Langsamkeit liegt auch das Erfolgsgeheimnis. Und das ist schon etwas, wo wir in unserer Welt ja nicht mehr so manchmal gewohnt sind in unserem Gyufu innen. Ich bin gespannt, was wir auf der Reise ab dem 25. Juli vom Tommy Dettwiller zu hören überkommen oder je nachdem, wenn er eben nicht fit genug ist, vom Matthias Gutmann. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Im Studio. Alles Gute. Mehr zu diesem Forschungsprojekt gibt es auch bei uns im Internet, drs1.ch. Dort auch Fotos von vergangenen Expeditionen. Es gibt Karten auch vom Pic Lenin, wo man das alles kann anschauen kann. X zusätzliche Informationen auf drs1.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.